Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Igel Podcast, dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Mein Name ist Markus Anhäuser. In dieser Folge stellen wir wieder eine Bewertung des Igel Monitors vor, also das Kerngeschäft unseres Dienstes. Wir überprüfen ja regelmäßig Leistungen, die ihr beim Arzt oder einer Ärztin angeboten bekommt und für die ihr bezahlen müsst, weil die gesetzlichen Krankenkassen das aus guten Gründen gar nicht oder nur zum Teil übernehmen. Diesmal hat sich das Team des Igel-Monitors eine Leistung aus dem Bereich der Alternativmedizin ausgesucht, die ziemlich beliebt ist und gegen Beschwerden helfen soll, die sehr weit verbreitet sind. Osteopathie gegen unspezifische Rückenschmerzen. Osteopathie generell gegen Schmerzen belegt laut dem Igel-Report von 2024 Platz 9 der am häufigsten in Anspruch genommenen Igel-Leistungen und Platz 4 der umsatzstärksten Igel. Und Rückenschmerzen sind so ein Problem, von dem wahrscheinlich jeder schon irgendwann mal betroffen war. Laut einer Befragung des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2020 hatte rund 60% im Jahr zuvor Rückenschmerzen. Und das betrifft dann vor allem den unteren Bereich, was dann als Kreuzschmerzen bezeichnet wird. Und bei 85% aller Menschen, die Rückenschmerzen haben, ist unklar, was die Ursache ist. Das bezeichnet man dann als unspezifischen Rückenschmerz. Bei etwa 16% der Befragten dauert das länger als 3 Monate und dann reden wir von chronischem Rückenschmerz. Aber was genau ist jetzt eigentlich nochmal Osteopathie?
Die Osteopathie ist eine Form von manueller Medizin. Das heißt, sie wird mit den Händen ausgeführt. Ich untersuche den Patienten natürlich auch mit einer visuellen Betrachtung und mit einem Gespräch vorher. Aber vor allem auch, dass ich den Patienten untersuche, indem ich ihn anfasse und teste, wie fühlen sich die Spannungen im Körper an, wie beweglich ist das Gewebe oder die Gelenke. Und dann versucht man darüber zu eruieren, was ist denn quasi das Natürliche für diesen Patient, zum Beispiel im Vergleich zwischen rechts und links. Und dann versuche ich diese Funktionseinschränkung oder Bewegungseinschränkung zu lösen.
Das ist Kerstin Kempen, 28 Jahre alt, lebt und arbeitet in Köln. Sie hat eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und dann eine Heilpraktikererlaubnis erworben. Die ist mindestens erforderlich, um Osteopathie auszuführen. In Deutschland dürfen nur Ärzte oder Ärztinnen diese manuelle Methode durchführen oder eben Personen, die eine Heilpraktikererlaubnis haben. Leider ist die Ausbildung zum Heilpraktiker nur wenig geregelt. Manche haben das über Jahre gelernt, andere in wenigen Wochen einen Kurs belegt. Vergleichbar mit einem Medizinstudium ist das also nicht. Kerstin Kempen ist seit 2016 Physiotherapeutin und durfte dann mit 25 ihre Heilpraktikererlaubnis erwerben und setzt seitdem auch Osteopathie ein. Die Unterschiede zwischen Physiotherapie und Osteopathie sind ihrer Meinung nach schon ziemlich deutlich.
Ja, also für mich ist, glaube ich, der größte Unterschied dieser Direktzugang. Dadurch, dass ich Heilpraktikerin bin, dass der Patient direkt zu mir kommen darf, ohne vorher beim Arzt gewesen zu sein und dass ich dementsprechend auch nicht weisungsgebunden bin. In der Physiotherapie, dadurch, dass ich das ja auch lange Zeit gemacht habe, ist es halt so, man ist weisungsgebunden vom Arzt, der Patient kommt mit einem Rezept und ich muss dann auch symptombezogen behandeln. Also wenn da draufsteht, der Patient hat Schulterbeschwerden, dann muss ich ihn auch an der Schulter behandeln. Ich kann ihm auch mitgeben Bewegungsschulungen, Übungen, dass der Patient auf jeden Fall auch selbstwirksam ist. Aber man kann halt jetzt nicht den ganzen Körper sich anschauen. Und das ist zum Beispiel in der Osteopathie ja der Grundsatz, dass ich halt ganzheitlich auf den Körper schaue, dass ich mir wirklich diese einzelnen Dinge anschaue, wie den Bewegungsapparat, die Aufhängung der Organe und auch die Verbindung zwischen Kopf und Kreuzbein, dass man da wirklich ja sich alles anschauen kann.
Wer zum Arzt oder zur Heilpraktikerin geht, um sich osteopathisch behandeln zu lassen, der hofft darauf, dass sich die behandelnde Person ausgiebig mit dem gesundheitlichen Problem auseinandersetzt. Mehr als man das vielleicht von seinem Arzt oder der Ärztin erwartet. Auch wenn die Ärzteschaft eigentlich auch versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Nur können die sich vielleicht nicht immer so viel Zeit nehmen.
Ich glaube, eine große Stärke ist halt wirklich diese individuelle Behandlung des Patienten, dass ich mir halt nicht nur das Symptom angucke, sondern auch gucke dem Patienten in, auch vielleicht in seinen Lebensumständen, dass es halt nicht nur was Körperliches ist, sondern vielleicht halt auch was Psychoemotionales oder auch das sogenannte vegetative Nervensystem, wenn wir viel Stress haben, dass das halt auch viel mit reinspielt und dass ich mir den Patienten da wirklich auch mit Zeit angucken kann und dem seinen Raum geben kann. Dass ich ihn da bestmöglich und nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen kann. Was, glaube ich, auch echt essentiell ist, ist, wie gut kommen Patient und Therapeut miteinander aus? Also weil, wie ich schon angedeutet habe, es gibt halt Therapeuten, die sind halt viel struktureller und dann gibt es halt Therapeuten, die sind sehr sanft und feinfühlig und da muss man vielleicht auch manchmal gucken, okay, ist das die richtige Konstellation zwischen Patient und Therapeut? Kann der Patient sich öffnen? Kann der Patient und Therapeut sich gut mitteilen und das auch irgendwie verständlich machen?
Unterschiede in der osteopathischen Behandlung entstehen auch, weil es im Grunde drei Säulen der Osteopathie gibt, die jeweils unterschiedliche Ansätze verfolgen.
Andrew Taylor Still hat vor circa 140 Jahren die Osteopathie ins Leben gerufen. Er selber war halt amerikanischer Arzt und hat dann selber diese Behandlungstechniken entwickelt und hat es dann weitergegeben und seine Schüler haben die Osteopathie noch weiter ausgeführt. Also es war am Anfang sehr strukturell parietal, sag ich jetzt mal, also dass es viel auf den Bewegungsapparat beschränkt war und dann haben die Schüler von Andrew Taylor Still das auch weitergetragen und haben dann auch Behandlungstechniken für die Organe, aber auch das sogenannte kraniosakrale System, also die Verbindung zwischen Kopf und Kreuzbein mit eingeführt. Und das sind auch diese Grundsäulen der Osteopathie. Parietale, der Bewegungsapparat, viszeral für die Organe und kraniosakral für die Verbindung zwischen Kopf und Kreuzbein.
Kerstin Kempen unterscheidet auch noch weitere Varianten, je nachdem, auf welchem Wege versucht wird, die gesundheitliche Einschränkung aufzulösen.
Ich glaube, es ist auch so ein Unterschied zwischen den Techniken, die man anwendet. Es gibt sogenannte direkte Techniken und indirekte Techniken. Direkte Techniken sind eher fordernd für den Körper, sage ich jetzt mal, dass ich halt merke, okay, der Muskel lässt nicht gut locker zum Beispiel. Und dann massiere ich den Muskel locker. Das ist eher eine direkte Technik, dass ich dem Muskel sofort sage, so hey, du musst hier loslassen, indem ich halt immer wieder diese Massage auf den Muskel gebe, zum Beispiel. Dann gibt es aber auch eher die Möglichkeit zu sagen, okay, ich arbeite indirekt, indem man halt zum Beispiel über eine Faszientechnik nicht auf den Muskel selber geht, sondern eher auf diese Bindegewebshülle vom Muskel und dann durch Annäherung und 3D-Einstellen versucht, da eine Entspannung aus dem Gewebe herauszuholen. Also dass das Gewebe, man sagt auch so aufatmen, dass man das Gefühl hat und spürt, hey, ich lass los, ich lass locker.
Dass Rückenschmerzen ein wirklich häufiges Problem sind, sieht Kerstin Kempen auch in ihrer Praxis. Auch wenn für viele Osteopathie nicht die erste Wahl ist und so manche Patientin eine kleine Odyssee hinter sich hat.
Das sind ja tatsächlich viele Menschen, die mit unklaren Rückenschmerzen zu mir kommen, weil die dann schon vorher ausprobiert haben, beim Arzt eine Spritze bekommen, die Physiotherapie bekommen und dann sagen, okay, ich habe jetzt schon so viel ausprobiert, jetzt probiere ich auch noch die Osteopathie aus.
Um der Ursache der Schmerzen auf den Grund zu gehen, nimmt sich Osteopathin Kempen viel Zeit. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Behandlungsart so beliebt ist.
Also zuerst führe ich mit dem Patienten ein Gespräch und versuche, das einzuordnen. Was ist das überhaupt für ein Schmerz? Also zum Beispiel auch Stärke, Beeinflussbarkeit, wie ist die Qualität? Ist es brennend, stechend, dumpf, ziehend, irgendwas in die Richtung? Dann natürlich alles andere, auch medizinische drumherum. Gibt es Vorerkrankungen? Gab es schon irgendwas? Irgendwas, was mir sagt, so hey, den Patienten darfst du nicht behandeln? Oder der muss halt vorher nochmal abklären lassen. Dann geht es halt in die sogenannte Inspektion. Dann schaue ich mir den Patienten von allen Seiten an, bevorzugt in Unterwäsche, damit ich halt auch die Hautbeschaffenheit zum Beispiel anschauen kann vom Patienten. Und dann werden schon Bewegungstests gemacht, dass ich dann schon mir anschaue, wie bewegt sich der Patient. Manchmal ist es angebracht, eine Ganganalyse zu machen. Manchmal ist es angebracht, das nur im Stehen zu machen, zu schauen, wie ist die Beweglichkeit vom Becken, von der Wirbelsäule, von den Extremitäten. Und dann lasse ich den Patient hinsetzen, mache eventuell nochmal Bewegungstests, auch dann schon mit Anfassen, dass ich halt spüre, wie bewegt sich diese Struktur mit im Vergleich zur anderen Seite. Und dann lasse ich meistens den Patienten hinlegen, entweder in Bauchlage oder in Rückenlage oder in Seitlage, das, was gerade angebracht ist und mir auch die meiste Information gibt. Und dann ist es halt ganz spezifisch, was bringt der Patient für Symptome mit? Muss ich jetzt eher erst einen orthopädischen Test machen und entscheiden, darf ich den Patienten überhaupt behandeln? Oder wenn diese orthopädischen Tests zum Beispiel negativ sind, dann mache ich halt meine sogenannten osteopathischen Tests eher in die Richtung Bindegewebe testen oder Testen von Beweglichkeit von Gelenken. Das sind dann auch ganz klassische Tests, die man auch schon in der Physiotherapie vielleicht gelernt hat. Wie beweglich ist das Gelenk? Also es gibt die sogenannten aktiven Bewegungstests, dann muss der Patient es aktiv machen, oder die passiven, dann mache ich das für den Patienten. Jetzt mal als Beispiel, ich habe das, der Patient liegt in Rückenlage, ich hebe das Bein vom Patienten an und bewege einmal das Knie in eine endgradige Beugung oder eine endgradige Streckung, beobachte da bei dem Patienten, gibt er mir irgendwie ein visuelles Feedback, vielleicht vom Gesicht, dass ich dann halt auch Rückfragen stellen kann, wie fühlt sich das an, haben Sie dabei Schmerzen oder ist es vielleicht unangenehm oder macht das ein Geräusch oder ein Gefühl für Sie im Gelenk? Und dann gibt's, also man hat halt verschiedene Bewegungsrichtungen, Beugung, Strecken, Rotation in beide Richtungen und auch dieses sogenannte Wegführen und Heranführen zum Körper, die Abduktion und die Adduktion. Und das sind die Gelenkbeweglichkeiten, die wir haben, die wir dann einmal durchtesten. Und dann immer im Seitenvergleich, wie fühlt sich die andere Seite an, um dann zu sagen, okay, da ist eine Abweichung von der patienteneigenen Norm oder nicht. Genau, das ist jetzt so ein ganz klassischer Gelenktest. Wenn ich jetzt Bindegewebe teste, kann das entweder sehr global sein, also über den ganzen Körper, dass ich dann zum Beispiel, der Patient liegt in Rückenlage, die Beine ganz leicht von der Unterlage abhebe und dann am Körper ziehe und dann vielleicht merke, die eine Seite lässt sich besser ziehen als die andere. Das gibt mir dann zumindest einen Hinweis, so okay, ich muss eher zum Beispiel auf der rechten Seite gucken als auf der linken, weil man merkt, und das ist auch meistens das Feedback vom Patienten, dass er selber merkt, boah, die eine Seite, die geht gar nicht so gut wie die andere. Das sind dann zum Beispiel diese faszialen Tests. Und dann gibt es natürlich auch Tests noch im Bauchbereich, im Abdomen, wo man dann erstmal global sich das anschaut und dann in kleinere Regionen vordringt. Also auch immer vom Globalen zum Spezifischen die ganze Untersuchung macht.
Wenn Kerstin Kempen dann eine Ursache ausgemacht hat, geht es an die Behandlung, die so individuell ausfallen kann, wie sie Patienten hat. Bei manchen wird sie direkte Techniken anwenden, bei anderen indirekte. Bei dem einen wendet sie Massagegriffe oder sogenannte Muskelenergietechniken an, die den Muskeltonus anpassen und so den Bewegungsspielraum langsam erweitern. Manchmal setzt sie auf andere Behandlungsarten wie Akupunktur oder Schröpfen oder sie gibt Hinweise für eine bessere Ernährung. Es hängt auch von der Persönlichkeit des Patienten oder der Patientin ab. Der eine möchte selbst aktiv werden, die andere möchte eher passiv bleiben. Das alles erfreut sich großer Beliebtheit bei Patientinnen und Patienten. Doch die Osteopathie steht auch immer schon in der Kritik. Während manche Mechanismen plausibel klingen, wird anderes von Kritikern als reine Pseudowissenschaft betrachtet. Es gibt zwar immer wieder positive Berichte über die Wirksamkeit von osteopathischen Maßnahmen, doch wenn man sich die Effekte in Studien anschaut, zeigt sich, je besser die Studien gemacht sind, desto mehr verschwinden die Effekte und fallen auch nicht besser aus als bei einem Placebo, also einer Scheinbehandlung. Der Eagle-Monitor hatte 2018 die osteopathische Behandlung gegen unspezifische Rückenschmerzen genauer betrachtet, wie mir Marion Danner erklärt, die an der aktuellen Bewertung beteiligt ist.
Ja, genau. Das Thema wurde schon mal im Jahr 2018 bewertet. im Prinzip nach den gleichen methodischen und inhaltlichen Anforderungen, die auch wir jetzt hier zugrunde gelegt haben. Und damals wurde die Nutzen-Schaden-Bilanz der Osteopathie als unklar bewertet. Damals war es so, dass man zwar systematische Auswertungen von randomisiert kontrollierten Studien gefunden hat zu diesem Thema, die entsprachen aber nicht durchgehend eben den methodischen und inhaltlichen Einschlusskriterien, die wir definiert haben. Und deshalb hat man die damals nicht zugrunde gelegt, sondern hat sich die einzelnen Studien angeschaut. Und da hat man damals gesehen, dass die Qualität der Studien einfach nicht ausreicht, um hier wirklich Nutzen oder Schaden ableiten zu können. Und deshalb ist es damals bei der unklaren Nutzen-Schaden-Bewertung geblieben. Die Studien waren einfach zu wenig aussagekräftig, um hieraus was abzuleiten.
Jetzt sind wir 8 Jahre weiter und es wurde Zeit, erneut einen Blick auf die Behandlungsmethode zu werfen.
Wir hatten aber jetzt diesmal im Unterschied zu damals schon von Beginn an aus der systematischen Recherche nach Studien insgesamt 15 systematische Übersichtsarbeiten. Also systematische Übersichtsarbeiten sind ja Auswertungen, die randomisiert kontrollierte Studien schon suchen und gemeinschaftlich auswerten und zusammenfassen. Aber von denen entsprachen halt auch viele nicht unseren wirklichen Einschlusskriterien. Wir haben dann gesehen, dass die zum Beispiel verschiedene Rückenschmerzarten zusammen ausgewertet haben oder dass die Personen Kinder mit in den Studien aufgenommen hatten mit anderen Erkrankungen und die zusammen ausgewertet haben. Also es gab verschiedene Gründe, warum wir diese systematischen Übersichtsarbeiten dann eben nicht berücksichtigen konnten.
Schließlich wurde das Eagle-Monitor-Team aber dann doch noch fündig.
Wir hatten am Ende dann noch 3 systematische Übersichtsarbeiten übrig, die unseren Kriterien wirklich weitestgehend entsprachen und auch methodisch gut waren. Und dafür haben wir uns dann für eine Arbeit entschieden, die eben am umfassendsten und am eindeutigsten unseren Kriterien entsprach. Und das war eine Arbeit von Dalfara et al. Aus dem Jahr 2021.
Eine der 3 Übersichtsarbeiten war eine besonders aktuelle Untersuchung von Cochrane, der Organisation, die wir euch in Folge 45 vorgestellt haben und deren systematische Untersuchungen als besonders hochwertig betrachtet werden. Trotzdem hat das Eagle-Monitor-Team die ältere Untersuchung vorgezogen.
Ja, das Cochrane Review, das gab es, das war sogar sehr aktuell, das war aus dem Jahr 2026 von de Söte et al. Und das haben wir nicht eingeschlossen, weil sich das ausschließlich mit der spinalen Manipulationstherapie beschäftigt hat, also mit einem Bereich der Osteopathie-Techniken und eben nicht konkret als osteopathische Technik, sondern übergreifend. Das heißt, hier wurden auch Studien einbezogen, die die spinale Manipulationstherapie, die durch andere Berufsgruppen durchgeführt wurde, beispielsweise Chiropraktiker, eingeschlossen. Und das war entgegen unserer Einschlusskriterien. Die haben auch die Studien zur Osteopathie, die sie zwar identifiziert haben, haben sie aber nicht separat ausgewertet. Und diese Studien, die sie identifiziert haben, waren in dem anderen Review, den wir als Leitreview identifiziert haben, auch drin. Deshalb haben wir also auch nichts verloren durch den Nichteinschluss des Cochrane-Reviews.
Die 3. Untersuchung war eine spanische Auswertung, die auch schon älter war und noch ein paar andere, auch methodische Herausforderungen hatte. Am Ende beließ es das Team indes nicht beim Leitreview, sondern ergänzte es noch durch einige Einzelstudien, die das Bild komplettieren konnten.
Genau, das machen wir ja immer so. Wir gehen erstmal von den systematischen Auswertungen aus und schauen dann basierend auf dem Publikations- oder Recherchedatum dieser Auswertung, machen wir noch eine Aktualisierungsrecherche nach randomisiert kontrollierten Studien. Also haben wir hier ab 2021 nochmal nach Studien geschaut und haben da auch nochmal 2 randomisiert kontrollierte Studien gefunden, die wir eingeschlossen haben.
Als sich das Team das Light Review anschaute, sah es zunächst ganz gut aus. Es zeigten sich tatsächlich positive Effekte der Behandlung und die waren nicht nur rein statistisch vorhanden, sondern teilweise auch in einem klinisch relevanten Ausmaß. Das heißt, es sah so aus, dass die Rückenschmerzen tatsächlich durch die Behandlung gelindert wurden. Doch die Frage dabei ist immer, wie gut die Studien methodisch sind, in denen das behauptet wird. Und da zeigten sich dann leider zu viele Schwachpunkte, sodass dem Gutachterteam bei der Bewertung nur eine Wahl blieb.
Ja, also im Fazit haben wir uns dem Vorgängerbericht angeschlossen und entschieden, dass Nutzen und Schaden der osteopathischen Behandlungen weiterhin unklar bleibt, also die Nutzen-Schadensbilanz unklar bleibt. Denn leider konnten weder die große systematische Auswertung von Studien überzeugen, noch die Einzelstudien selbst. Da kann ich jetzt noch mal ein bisschen zu ausholen. Also einmal war es so, dass in der systematischen Übersicht die Studien, die da eingeschlossen waren, die hatten überwiegend ein recht hohes Verzerrungspotenzial. Verzerrungspotenzial heißt, dass es Faktoren gibt, die Studienergebnisse möglicherweise beeinflussen und die dann nicht mehr richtig sind. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, damit man das besser versteht. Zum Beispiel haben die Studien überwiegend nicht durchgehend verblindet.
Verblindung heißt, Patientinnen und Patienten wissen nicht, in welcher Gruppe sie eingeteilt sind. Der Gruppe mit der echten Behandlung oder der Gruppe mit der Scheinbehandlung. Am besten sind auch die behandelnden Ärzte und auch andere an der Studie Beteiligte, wie etwa die Auswerter, verblindet.
Das war aber hier nicht gegeben. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal von der Scheinbehandlung ausgehen, die Patientinnen und Patienten wussten dann, ob sie in der Behandlungsgruppe, in der Interventionsgruppe waren oder in der Kontrollgruppe. Und das führt leider dazu, das ist zwar nicht bewusst gemacht durch die Patientinnen und Patienten oder durch die Behandelnden, aber dass die dann oft die Ergebnisse, zum Beispiel eine Schmerzverringerung, stärker einschätzen, wenn sie in der Gruppe sind, die sie als Interventionsgruppe, also hier die Osteopathie, vermuten oder kennen. Dann überbewerten die häufig ihren Effekt und das kann zu systematischen Verzerrungen führen. Wir konnten das hier zumindest nicht ausschließen, weil die Verblindung häufig gar nicht gemacht wurde und durchgehend, oder sie hat nicht gut funktioniert. Das wird dann auch in den Studien öfter mal diskutiert.
Verblindung ist im Fall von Schmerzbehandlungen besonders wichtig, weil das Schmerzgefühl mit am stärksten auf Placebos reagiert. Aber es gab noch einen zweiten wichtigen Faktor, der die Ergebnisse beeinflussen konnte.
Zum einen war es so, dass die Heterogenität der eingeschlossenen Studien sehr hoch war. Das heißt, es wurden Studien eingeschlossen, die sehr unterschiedliche Dinge schon untersucht haben, also unterschiedliche Behandlungstechniken der Osteopathie über unterschiedlich lange Zeiträume, mit unterschiedlichen Vergleichsgruppen, also keine Behandlung, Scheinbehandlung oder andere Behandlungen. Und der Effekt wurde gemessen, also die Ergebnisse wurden gemessen nach sehr unterschiedlichen Zeiträumen. Die waren zwischen 2 und 12 Wochen, war alles dabei. Und das hat dann in den Ergebnissen auch dazu geführt, dass die Heterogenität der Ergebnisse, also die Verschiedenartigkeit der Studien und dann auch der gesehenen Ergebnisse sehr unterschiedlich ist.
Und es gibt noch einen dritten Faktor, der dafür sorgt, dass das Vertrauen in die Ergebnisse dieser Studien sehr gering ist. Der Publikationsbias oder Veröffentlichungsbias.
Es ist so, dass man von einem Veröffentlichungsbias spricht, wenn zum Beispiel viele kleine Studien, die durchgeführt werden, dann nachher auch veröffentlicht werden, wenn sie positive Effekte zeigen. Also hier einen positiven Effekt für die Osteopathie. Wenn sie aber einen nicht so guten Effekt zeigen oder sogar einen Nachteil, dann werden sie eher nicht veröffentlicht. Wir denken hier durchaus, dass es die Möglichkeit gibt, dass es hier Publikationsbias gibt, weil wir auch eine systematische Auswertung osteopathischer Studien aus dem Jahr 2024 gefunden haben, und zwar vom Institut für osteopathische Studien, die gesagt haben oder die erhoben haben über alle Studien hinweg, dass im Jahr 2024 nur circa ein Viertel der in der Osteopathie durchgeführten Studien veröffentlicht wurde und im Jahr 23 waren sogar nur circa die Hälfte der Studien. Also das zeigt, da gibt es tatsächlich eine Lücke, die nicht abgedeckt ist, was dann eben nochmal zusätzlich unser Vertrauen in die Ergebnisse geschwächt hat.
Fehlende Verblindungen, sehr unterschiedlich aufgebaute Studien, Publikationsbias. Das sind schon eine Menge Gründe, die ein Ergebnis erheblich schwächen. Aber dann gibt es tatsächlich noch einen Aspekt, der leider immer wieder unter den Tisch fällt, obwohl er genauso wichtig ist für die Beurteilung einer Maßnahme wie der Nutzen einer Behandlungsart. Die Risiken und Nebenwirkungen.
Das war auch noch eine zusätzliche methodische Einschränkung. Wir haben gesehen in der systematischen Übersicht von Dalfara et al., dass von diesen 10 in die Auswertungen eingeschlossenen Studien nur 7 überhaupt sagen, dass sie unerwünschte Wirkungen erheben. Und auch diese nicht berichten. Also 7 der 10 berichten gar nichts im Prinzip. Nur 3 berichten überhaupt unerwünschte Wirkungen und das dann auch eher wenig systematisch. Und das haben wir auch in den zusätzlich identifizierten, randomisiert kontrollierten Studien, war das zwar ein bisschen besser, Aber in der Gesamtschau muss man sagen, dass basierend auf der Evidenz, die eben auch dann lückenhaft ist und nicht den Standards der evidenzbasierten Medizin entspricht, wir keine Aussage zum Schaden beziehungsweise zu den unerwünschten Wirkungen treffen können. Deshalb auch hier nicht nur Nutzen unklar, sondern auch Schaden unklar.
Alles in allem bleibt damit, obwohl es diesmal mehr Studien gab, wieder nur das Urteil unklar für Osteopathie gegen unspezifische Kreuzschmerzen. Ein wie immer etwas unbefriedigendes Urteil, weil man dann als Patientin und Patient nicht so recht weiß, was man davon halten soll. Das Ergebnis weist aber eben darauf hin, dass es lang nicht ausreicht, dass es zu einer Maßnahme eine oder mehrere Studien gibt, die müssen eben auch gut gemacht sein. Das ist dann auch der Appell von Marion Danner und dem Eagle-Monitor-Team. Es braucht bessere Studien. Am besten im Vergleich zu Therapieansätzen, die nachweislich helfen und daher von den Krankenkassen schon bezahlt werden.
Ja, also umso wichtiger fände ich es ehrlich gesagt, dass man, wenn man weitere randomisiert kontrollierte Studien durchführt, dass man das dann auch wirklich im Vergleich zu den Maßnahmen macht, die jetzt schon eine bestätigte Wirksamkeit haben und die auch in der GKV erstattet werden, wie eben zum Beispiel die Physiotherapie oder Bewegungstherapien, dass man das da mit vergleicht und dann auch da eine Aussage treffen kann. Und dann wäre es eben auch ganz wichtig, diese Studien waren sehr heterogen, auch in der Umsetzung der Maßnahmen und so. Also man könnte versuchen, das Ganze etwas stärker zu systematisieren und systematisch auszuwerten.
Solange das nicht gelingt, wird es schwierig mit der Aufnahme in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Patienten und Patientinnen werden die Kosten von 80 bis rund 150 Euro pro Sitzung weiterhin selbst bezahlen müssen. Die Osteopathie bei unspezifischen Kreuzschmerzen kann man also nach diesem wiederholten Ergebnis weiterhin nicht empfehlen, aber auch nicht von ihr abraten.
Man kann es versuchen und bei dem einen oder anderen wird es vielleicht auch funktionieren. Es ist ja jetzt auf der anderen Seite, man kann sagen, okay, wir konnten jetzt nicht den Nachweis erbringen, dass es keinen Schaden bringt, aber wir konnten jetzt auch nicht den Nachweis erbringen, dass es schadet. Also von daher versuchen kann man es und des Weiteren sollte man vielleicht dann sehen, was die weiteren Studien ergeben und da sich auf dem Laufenden halten.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Das war der Eagle-Podcast, dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Empfehlt uns bitte weiter, gebt uns Sterne, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns, wo immer ihr auch Podcasts hört. Das war's für heute. Mein Name ist Markus Anhäuser. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.